Weg von Yoga-Klischees, aufgesetzten Glitzerkram und Pseudospiritualität. Hin zu innerem Wachstum, Balance und Tiefgang in Om meets Alltag, der Podcast von und mit Katharina Bock. Liebevoll und alltagstauglich wirft Katharina einen Blick auf wertvolle Themen aus der Welt des Yoga. Balance, mentale Kraft und Lebensfreude. Bist du bereit für Yoga mitten im Leben?
Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Om meets Alltag, Yoga jenseits der Klischees. Ich bin Katharina Bock. Ich freue mich sehr, dass du reinhörst und ich freue mich heute einmal mehr. Ich habe nämlich einen ganz, ganz, ganz tollen Gast hier an meiner Seite sitzen, die Iana Kampe.
Ja, hallo, ich freue mich auch sehr.
Und wir haben uns gedacht, bei unseren vielen Abenden gemeinsam beim Italiener, dass es sehr, sehr, sehr viel zu sagen gibt, vielleicht mal dazu auch wieder ganz toll bereichernd für dich gedacht. Wir würden heute gerne einerseits Yoga wie auch Coaching, was nämlich Janas Ecke auch ist, unter anderem, würden wir gerne aus den Schubladen, wo es manchmal reingesteckt wird oder reinpurzelt, rausholen und mal zeigen hier in unserem gehaltvollen Frauengespräch. Also falls du dir einen Kaffee holen willst, das passt, Cappuccino oder Wasser und es ist ein bisschen, als würden wir hier zusammen beim Kaffee sitzen. Wir würden gerne so wirklich das mal ein bisschen aufdröseln. Was hält beides nochmal an so wertvollem bereit, jenseits der Klischees vielleicht auch und direkt auch auf deinen Alltag anzuwenden? Das ist unsere Mission heute, oder Jana?
Das ist unsere Mission und ich freue mich wirklich sehr, denn genau raus aus den Klischees ist toll und wie wir im eher privaten, freundschaftlichen Austausch immer wieder festgestellt haben, ist, Yoga hat ganz viel Coaching mit dran und Coaching ist ganz viel Yoga und gleichzeitig hat es trotzdem auch Unterschiede. Und das ein bisschen zu erforschen im Gespräch, darauf freue ich mich auch sehr. Und du hast schon gesagt, Coaching ist so meine Ecke. Ein bisschen, es ist quasi unterfüttert von dem Fachbereich Psychologie oder auch Arbeits- und Organisationspsychologie. In dem Bereich habe ich promoviert und mir das ganze Thema Gesundheit in Organisationen dort genauer angeschaut. Und in dem Feld arbeite ich jetzt auch im Konzern.
Das hat mit einer sehr schlauen Frau zu tun.
Danke, Kathi, gleichfalls.
Danke.
Ja, aktuell quasi die Anwendung des schönen Wissens im Konzern, im Gesundheitsmanagement und heute hier aber Coaching und Yoga.
Ja, das ist schön. Genau, und wir haben uns gedacht, wir starten vielleicht mal rein. Es gibt ein ganz, ganz schönes Modell, von dem mir Jana erzählt hat und ich finde das ganz wertvoll. Wir kommen dann auch nochmal mit den konkreten Empfehlungen am Ende raus und würden das aber gerne vorab so ein bisschen genauer begucken und besprechen.
Genau, und das Modell dreht sich um das Thema innere Widerstandskraft. Und das wird auch Resilienz genannt. Das Wort ist dir vielleicht auch schon mal begegnet im Alltag, im Lesen, in der Anwendung. Aber vielleicht erstmal zurück an dich, Kathi, die Frage. Hast du denn spontan Assoziationen zwischen dieser persönlichen Widerstandskraft und Yoga
zurückgeworfen? Ja. Genau.
Und wenn ja, welche?
Ja, das ist ganz, ganz schön. Ja, ich glaube, auch Resilienz ist, glaube ich, gerade in bestimmten Kreisen ein Riesenthema. Und ich freue mich immer total, wenn ich das auch lese, höre, weil das meiner Meinung und in meiner Wahrnehmung, das ist, worum es sich auch im Yoga dreht, nämlich, dass man sich selbst stärker aufstellt und um wirklich auch die Herausforderungen, die das Leben ja immer bringt, um da einfach auch ja, gestärkter durchzugehen. Ich hatte es gestern schön im Unterrichten, weil es ist ja schön warm gewesen und habe gesagt, wie so ein Baum oder eigentlich so eine Palme im Wind, wenn die Wurzeln da sind, dann kann der Wind oben wehen oder auch mal ein ordentlicher Sturm da blasen und gleichzeitig entwurzelt es einen nicht und ich denke, das ist vielleicht aus meiner Wahrnehmung heraus das Bild auch für Resilienz, so wie ich es
ganz
wahrnehme.
Oft das Bild. Und ich wette, würdet ihr das im Internet recherchieren, würdet ihr genau dieses Bild auch total häufig finden, denn quasi das Starke und Stabile soll in den Wurzeln sein, auch menschlich und so psychologisch gesehen, klare Werte, vielleicht auch klare Ziele, klare soziale Beziehungen, aber die Flexibilität oben quasi an der Oberfläche, um sich dem Leben, das Leben ist dynamisch, sonst wäre es ja auch nicht lebendig und das gehört dazu, anzupassen. Also quasi auch nicht dieses blinde Überleben im Hamsterrad, Überleben in allen Widrigkeiten, sondern da verantwortungsvoll durchzugehen. Und das ist vielleicht nochmal kurz der Minisprung zu Coaching. Wenn wir über, in welcher Ecke ist es manchmal auch, also es gibt ganz, ganz tolle Ecken beim Coaching. Es gibt das, wirst du wahrscheinlich auch wissen, oder im Alltag hört man das viel, so viele Begriffe ja auch, Life-Coaching oder Performance-Coaching, Gesundheits-Coaching. Ja, es gibt auch Resilienz-Coaching. Es gibt übrigens auch Yoga-Coaching, weil sich natürlich auch schon andere vernetzt denkende Menschen überlegt haben, im Yoga kann man viele Coaching-Ansätze anwenden, aber auch im Coaching ist es total hilfreich, wenn man sogar Yoga-Elemente einbettet, die verschiedenen Aspekte von Yoga. Und was bei Coaching in meinem Verständnis toll ist und immer versuche ich, die Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis irgendwie gut zu finden und auch zu bespielen. Und somit mache ich auch gerade noch mal ergänzend eine Weiterbildung Coaching Based on Science, die mir ganz, ganz doll gefällt, weil wir da noch mal gut aufdröseln, was sagt denn die Wissenschaft, ist auch wirklich wirksam, was wird erforscht. Und was ich hervorheben möchte zu Coaching, ist dieser Aspekt, geht ganz viel um Eigenverantwortung der Person, die gecoacht wird. Und das, was, glaube ich, ein Mini-Mythos ist oder auch passiert, und irgendwie ist das auch okay, ist, dass es so ein Lifestyle ist, sich einen Coach zu gönnen. Und das dann über sehr, sehr, sehr viele Jahre passiert, weil man es einfach überlaufen lässt. Und ich finde immer wichtig im Yoga, im Leben, im Coaching, den Aspekt, wir begleiten da Personen und wir sind vielleicht ja auch du als Yoga-Lehrerin, ich als Coach, ganz doll verantwortlich für die Prozesssteuerung, für die Methoden, für Fachwissen, aber zum Beispiel nicht verantwortlich für die Ziele, die die gecoachte Person, Coachee oder ja praktizierende Yogis, die haben ja unterschiedliche Ziele, unterschiedliche Prozesse, die wir begleiten, also dieses Begleitende, das finde ich total schön. Und so auch mit dem Thema Resilienz, das wir uns jetzt genauer angucken, da gehen wir nämlich mal ganz konkret in so 7 bestenfalls tragende Säulen, die dich gut durchs Leben tragen können und wie die eigentlich im Coaching angeguckt werden. Und wie wir die vielleicht im Yoga auch finden.
Mhm. Oder weil du kennst ja auch gut aus dem Yoga. Du bist ja auch Yoga-Lehrerin. Ja.
Glücklicherweise Yoga-Lehrerin, Kathi, weil ich bei dir ja auch die Yoga-Ausbildung, Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung gemacht habe vor ein paar Jahren. Und im Übrigen, ich kann es allen empfehlen, sich sowohl mit Yoga zu versorgen, als auch mit ganz viel psychologischem Wissen. Ich finde, das sind 2 großartige Puzzlestücke.
Ja, total, total. Ich finde das auch immer schön, weil eigentlich das ganze Feld der Yoga-Philosophie, klingt vielleicht manchmal fast ein bisschen altbacken, je nachdem. Das ist eigentlich eine Yoga-Psychologie, weil die Philosophie im Yoga ist immer eine gelebte Philosophie, also damit auch eine Psychologie. Mhm. Weil dieses eher, sag ich mal, östliche, fernöstliche Verständnis von Philosophie ein ganz anderes ist, als wir hier vielleicht im Westen kennen mit Descartes, ich denke, also bin ich und so weiter, bleibt es ja eher oft in einem, also die Klassiker in so einem intellektuellen Kontext. Ja. Und ich glaube, auch das eint das so wunderschön. Also neben der Selbstverantwortung, was du angesprochen hast, kommen wir doch, glaube ich, dazu ausführlicher. Das ist ein großes, sehr schönes Thema. Aber auch das eint es, dass es, glaube ich, ganz, ganz viel darum geht, auch ein Bewusstsein zu schaffen und aber auch wirklich in eine Integration zu kommen, Integration in Alltag und ein Erfahrungswissen aus dem intellektuellen Wissen zu machen, was natürlich wunderbar ist und auch sehr hilfreich. Und ich finde gerade auch in unseren Breitengraden hilfreich, ein Grund mehr, wieso ich mich sehr freue, dass wir heute diesen Austausch hier für euch, für dich machen können. Genau.
Richtig. Ja, und das wollte ich kurz nochmal ergänzen, tatsächlich, dass wie gesagt, ganz viel Wissenschaft in einer gewissen Phase meines beruflichen Lebens und somit auch bestimmte Worte und Konzepte. Und das durfte ich auch lernen, dass es nämlich eine wunderschöne Sprache hat im Yoga, finde ich, die Konzepte der Yoga-Philosophie. Manchmal andere Worte für exakt dasselbe. Und das ist total schön. Und die Sprache ist manchmal viel menschlicher und greifbarer, finde ich, für den Alltag als in der Wissenschaft. Und wie gesagt, diese Brücke macht Spaß. Im Yoga wie auch im Coaching ist dieses Thema Selbstzugang und sich selbst erkennen, wegen Descartes komme ich jetzt gerade nochmal drauf, total essentiell. Und das findet man in beiden wieder und auch in den 7 Säulen der Resilienz, die wir jetzt mal durchsprechen. Jede und jeder, der Yoga praktiziert, wird das bestimmt merken, dass man, wenn man es drauf anlegt, total schön zu sich kommt, ne? Und eine Reflexion über die eigenen Resilienzsäulen braucht genau das. Man muss ein bisschen sich mit sich selbst auseinandersetzen wollen. Und das ist ja eigentlich auch ein großes Geschenk, wenn man das macht. Mhm. Und da diesen Punkt möchte ich nochmal machen. Jede Yoga-Praxis stärkt bei mir diesen Muskel, einen Termin mit mir selber zu haben und mit meinen Gedanken, mit meinen Empfindungen, aber hier und da auch mit meinem in meiner Lebensausrichtung und manchmal auch mit dem Konzept der Resilienz. Da wollte ich kurz dazu sagen, das ist jetzt nichts, was ich mir selbst ausgedacht hätte. Das konkrete 7 Säulen oder auch 7 Schlüssel der Resilienzmodell kommt von der Frau Professor Heller und das würden wir jetzt uns einfach mal angucken. Die erste von den 7 Säulen, es ist ein ganz simples Wort. Simple, not easy, würdest du jetzt wahrscheinlich sagen.
Genau.
Nämlich gar nicht so leicht immer in der Umsetzung. Ja. Sie heißt die Akzeptanz, also anzunehmen, was ist, oder vielleicht auch anzunehmen, was nicht zu ändern ist. Was sind denn deine ersten Gedanken dazu?
Omnis Alltag. Mach dein Leben leichter.
Also das ist auch ganz, ganz schön. Das ist, glaube ich, was auch, ich fast so gefühlt in jeder Yogastunde versuche zu vermitteln, dass eben auch vielleicht auf die Yoga-Praxis mal runtergebrochen, dass man eben, wenn man in der Praxis ist und es tut einem das Knie weh oder man hat belastende Gedanken, weil man kommt irgendwie aus einem komischen Gespräch in die Stunde oder wie auch immer, dass man einfach erstmal eine grundsätzliche Ausrichtung auch, was alles gut ist, bevor man sich auf eins ausrichtet, was eben dann stört oder einen Schmerz hat in dem Moment oder eine Belastung ist. Und wirklich auch immer so ein bisschen, ich finde, es begegnet mir auch gerade zunehmend, wenn ich das beobachte, auch so gerade im Studio mit den Leuten im Älterwerden. Mhm. Weil ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal sowas, also Akzeptanz zu lernen für Dinge, die nicht zu ändern sind, ist gerade, glaube ich, auch wenn man älter wird, eine gute Idee, habe ich mir sagen lassen. Und also ist ja für viele Bereiche auch im Leben, wo wir eben nicht handlungsfähig sind, aber das eben auch wirklich bewusst und gut auszuloten und gleichzeitig da ins Handeln zu kommen, wo es dann auch dran ist, ist was in Yoga, finde ich, total auch in der Praxis zu lernen ist. In dem, wie stehe ich in der Asana, was ist möglich, wie sieht das rechts und links aus, komme ich da jemals hin, muss ich da hin, will ich da hin? Also es ist im Prinzip alles drin. Diese Akzeptanz ist für mich ein wunderschönes Feld, wo man sich wirklich auch freudigst drin bewegen kann, immer wieder.
Ja, aber schön, du sagst nicht aber, sondern und. Du sagst nämlich bewegen und ich glaube, die Bewegung, die braucht erstmal diese innere Ruhe, ne, damit man erstmal gesammelt ist und ausgerichtet, wie du sagst. Und auch zu Beginn jeder Praxis, die du unterrichtest und auch viele andere Yoga-Lehrer und Lehrerinnen, ist es ja dieses erstmal Sitzen, Ankommen und Akzeptieren, was gerade da ist vom Tag. Damit geht's ja sofort los. Und so hat diese innere Akzeptanz auch mindestens 2 Ebenen, die ich nochmal aufgreifen möchte. Als erstes nämlich wirklich Akzeptanz auf das, was in uns selbst los ist. Wenn ich heute gerade müde bin, dann werde ich nicht dagegen andenken können. Phasenweise vielleicht schon, aber wirklich anerkennen, was ist auch mit mir. Das kann auch die übersprudelnde Energie an einem Tag sein und sagen, heute bin ich so drauf. Das kennen du und ich auch, dass wir manchmal einen Tag
sehr
laufen.
Gut.
Und wir haben es mal gesagt, wie so eine Kugel, die angestoßen ist, dann gar nicht mehr aufhört zu rollen. Also erstmal akzeptieren, was bestimmte Situationen, wir sind ja bei Resilienz im Sinne von auch Umgang mit Herausforderungen im Leben, dieses Gefühl, das bei einer Herausforderung entsteht, bei einer Krise, bei einem Problem, bei schlimmen Ereignissen, das Gefühl ist ganz oft berechtigt, sowas wie eine Hoffnungslosigkeit, Trauer, Wut, Frust und es fühlt sich subjektiv, aber sehr unangenehm an. Und das zu akzeptieren ist so im Rahmen von Emotionsregulationsprozessen immer, immer der erste Schritt. Also wir kommen nicht an uns vorbei, sondern wir müssen mit uns gemeinsam, dürfen mit uns gemeinsam dadurch gehen. Erste Ebene.
Ist das, was auch wir im Yoga immer, also im Endeffekt bezeichnen als nicht werten?
Nicht werten.
Dass man im Prinzip sitzt mit dem, was da ist, ohne zu sagen, auch dieses, also im Yoga ist es dieses große Spannungsfeld von haben wollen und nicht haben wollen, oder sag ich mal klassisch Anhaftung, Vermeidung, würden wir das im Yoga auch nennen. Genau, also das ist eigentlich genau dieses große Kunststück, das sich da gut drin.
Wunderschöner Satz dazu, wenn so du ein Problem hast und du möchtest es nicht haben, dann hast du schon 2 Probleme, weil du quasi noch das doppelte Problem hast, dagegen anzukämpfen. Genau das würde ich so bestätigen. Und die 2. Ebene, neben dem Akzeptieren, was mit mir selbst ist, im Coaching würden wir quasi ganz viel über Situationsanalysen und auch Ressourcenanalysen, ganz viel Anerkennung von der Problemsituation oder dem Problem oder auch Ziel, das ein Klient, eine Klientin mitbringt, beginnen und da dann mal aufräumen, so nach und nach, um zu gucken, was müssen wir denn jetzt eigentlich akzeptieren, was aber auch unbedingt nicht. Und das ist dann auch gleich die Brücke zu den anderen Säulen. Wir müssen nicht jeden Tag nur alles akzeptieren und die Hände heben. Das wäre wahrscheinlich auch nicht im Yoga der Ansatz.
Überhaupt nicht. Nee, und das ist auch nochmal ein schöner Punkt, dass du das sagst, weil ich glaube, dass wir bewegen uns ja auch hier immer so raus aus den Klischees sozusagen, ja, absichtsvoll mit dem Podcast, weil das ist auch was, was glaube ich, immer mal gar nicht so selten auch falsch verstanden ist im Yoga, dass man irgendwie alles akzeptiert, was einem so begegnet oder auch wer einem begegnet oder in einer welchen Weise man einem begegnet wird oder wie auch immer. Also ist auch ein Riesenfeld, das alles zu akzeptieren, weil man ja dann, sage ich mal so plump, Yoga übt und das ja kann in einer Weise. Das finde ich sehr, sehr schwierig, auch nicht gesund.
Nein.
Genau, deswegen finde ich das wunderbar.
Akzeptanz braucht ja quasi so ein bisschen Ordnung im System,
ja,
und gute, gesunde Grenzen sind quasi auch so ein bisschen das Puzzlestück, das auch Akzeptanz braucht.
Ne? Gutes Maß, ja, gute
das
Grenzen.
Gute Maß.
Genau.
Kommen wir später bestimmt auch noch drauf,
gut,
auf das gute Maß. Also so ein paar, überall gibt es so ganz viele schöne Tools. Das wäre jetzt auch die Brücke zu, wie coacht man eigentlich zur Resilienz, sich nämlich anzuschauen, wo hast du eigentlich schon ganz doll tragende Säulen und denkst dir, super, Akzeptanz, das kann ich ganz oft schon. Dann ist es schön, sich das nochmal bewusst zu machen und in der Form zu nutzen. Und manchmal haben wir aber ja auch im Sinne dieses Selbstzugangs die Erkenntnis, nee, diese Säule, oder wenn wir es als eine Muskulatur sehen, diese Muskulaturstränge möchte ich gerne noch ein bisschen trainieren. Dann gibt es quasi pro Resilienzsäule so Ideen, kleine Tools, die man dann im Alltag, da sind wir ja auch, im Alltag anwenden, fürs Leben nutzen. Und das würden wir im Coaching zum Beispiel ein bisschen herleiten und begleiten dann auch. Die Umsetzungsbegleitung spielt eine ganz wichtige Rolle im Coaching.
Ja, das ist so ein bisschen wie auch Durchbetreuung über regelmäßigen Yoga-Unterricht.
Regelmäßigkeit ist total schön. Habe ich ja zuletzt auch nochmal erfahren, dass ich jetzt wieder regelmäßig zu deiner Yoga-Praxis komme. Wirklich schön, großartig, auf ganz vielen Ebenen auch. Wir würden mal weitergehen zur zweiten Säule der Resilienz. Und da würde es mich jetzt sehr wundern, wenn du sagen würdest, das hat im Yoga gar nichts verloren, nämlich der realistische Optimismus. Also eine Ausrichtung im Grunde auf was Positives, was nicht bedeutet, dass immer alles schön sein muss, aber der innere Glaube, die Haltung daran, dass es schwierige Phasen geben kann, die aber auch temporär sein können und es wieder gut werden wird und das Leben diesen Wechsel auch inne hat.
Mhm. Ja, wunderschön. Finden wir sogar im Yoga Sutra, so in den alten Quelltexten des Yoga, ist auch immer ganz wichtig betont, das Prinzip Hoffnung. Sowohl über die Praxis, dass die Praxis funktioniert, dass man angebunden bleibt, als auch, dass man, genau wie du sagst, ne, das finde ich auch ganz, ganz schön, weil ich nehme das. Also ich glaube, so dieses, dass man das wirklich auch in Wellen wahrnimmt, ist gar nicht so selbstverständlich. Für manche ist das immer eine Einbahnstraße in eine bestimmte Richtung, wenn die Herausforderungen mal so ein bisschen extra anspruchsvoll werden. Und dass man sich dessen sehr bewusst ist und auch, sag ich mal, gerade auf der Talfahrt sich das sehr, sehr bewusst macht, dass es auch wieder nach oben gehen wird. Also weil das einfach, ich würde das fast als Naturgesetz bezeichnen wollen. Und mit allem drum und dran und auch immer wieder vielleicht verweisen. Ich weiß nicht, ob das zum Beispiel auch das Modell mit sagt. Also ich finde eben auch, dass wir ja in diesen Krisen einfach immer so besonders nochmal über uns selber hinauswachsen können.
Ja.
Das kennst du vielleicht auch gut aus der einen oder anderen Lebensphase. Und das ist natürlich auch, das Leben wäre irgendwie sonst, würde so dahinlaufen in einer, weiß auch nicht, wie man es ausdrücken sollte, Form ohne große Ereignisse, die Störungen darstellen. Wir würden uns aber auch leider dann nicht entwickeln. Also so phasenweise ist das ja wundervoll.
Mhm. Entwicklung ist ja auch von den psychologischen Grundbedürfnissen nach Autonomie, nach Beziehung oder Bindung und dann Entwicklung oder Kompetenz erleben. So ein ganz, ganz, ganz wichtiger Pfeiler, der uns im besten Sinne oder im besten Falle vielmehr, wenn wir gesund sind, denn das wissen wir auch, sind wir nicht immer und sind nicht alle Menschen immer, aber in einer gesunden Situation streben wir eh nach Entwicklung. Und das Leben wirft uns tatsächlich genau eh ganz manchmal vorhersehbar, manchmal nicht vorhersehbar die Herausforderungen hin. Und irgendwie finde ich es ja auch total fair und nett, dass man dann sogar diese Wachstumschance da mitnehmen kann. Und in der Tat, man sagt auch in der Forschung, ist es tatsächlich zur Resilienz hat auch seine Ursprünge viel in Kinder, die in herausfordernden Kontexten aufgewachsen sind, zu erforschen, welche gehen gestärkt daraus hervor und welche nicht. Forschung zur Resilienz gibt es aber jetzt in jedem erdenklichen Feld. Aber genau diese Frage, die man sich immer wieder stellt, was stärkt eigentlich Menschen? Und tatsächlich, das ist zwar so ein bisschen gemein, aber Personen, die weniger Herausforderungen im Leben erleben, sind weniger resilient, weil das einfach die logische Antwort auf eine Herausforderung ist, wenn man sie gut durchschreiten kann, dass man nämlich widerstandsstärker wird. Der Baum, der keinem Wind ausgesetzt ist, ne, der wird gar nicht so tiefe Wurzeln haben und auch nicht so flexibel sein. Das ist tatsächlich auch in der Natur so.
Om meets Alltag. Inspiration.
Ganz ist auch schön, ne? Auch für mich, du hast ja auch zwei Kinder, zwei wunderbare. Und auch da ist es, glaube ich, manchmal die große Kunst, dass, also ich merke das immer bei unseren Nichten, man ist sehr geneigt, die Steine aus dem Weg zu rollen, dann, aber eigentlich tut man keinen Gefallen.
Ja, der Gefallen ist, sie ins Leben zu begleiten, ist auch wieder fast Coaching. Und natürlich sollten die gerne auch jederzeit zum Yoga laufen, sobald die da geneigt sind, machen sie tatsächlich in der Schule ab und zu, ganz schön. Und apropos, wenn wir bei Kindern sind, die haben diese Säule oft ganz wunderbar ausgeprägt, bis hin zu so einer fast naiven, optimistischen Haltung. Also darum geht es im Übrigen auch nicht. Also deswegen realistischer Optimismus und nicht rosarote Brille jederzeit. Gerade gestern hat mein jüngeres Kind, noch kein Schulkind, beim Zeugnisgespräch des älteren Kindes fest behauptet, er kann natürlich schon lesen und natürlich schon rechnen. Also der ist großartig optimistisch. Und manchmal können wir uns, glaube ich, hier und da ein Scheibchen davon abschneiden, wie viel sich so kleine Menschen zutrauen und am liebsten jetzt schon eingeschult werden würden.
Schön.
Der gesunde, realistische Optimismus.
Ja, und gleichzeitig auch im Yoga, weil ich glaube, das ist auch was, das können wir gerne nochmal sagen, für Yoga auch. Manchmal ist genauso, wie wir es vorhin hatten, so ein bisschen mit dem, ich schaffe alles anzunehmen, wie es ist, als ob das irgendwie ein Ziel wäre sozusagen von besonders fortgeschrittener Yoga-Praxis, was ein ziemliches Klischee ist, ein ungesundes, was wir nicht empfehlen würden. Und genauso ist es eigentlich auch hier, dass es eben auch so eine Überpositivierung manchmal gibt oder dass man alles so für, also dass alles so positiv, in so ein positives Licht gerückt wird. Und aber dann irgendwie außen schon manchmal schräg ist, weil es ist nämlich auch überhaupt nicht alles positiv. Also dass man das auch sehr gesund benennen kann, die Wellen, von denen wir vorhin auch gesprochen hatten, dass das nicht so schön meditiert wird.
Genau.
Das ist auch eine gute, ist doch durchaus auch eine Resilienzempfehlung, würde ich meinen.
Unbedingt Resilienzempfehlung. Ein Begriff, der da auch immer mal fällt, ist quasi in der negativen Ausprägung dieser toxische Positivität. Da wollen wir nicht hin, weil es geht ja in der Resilienz auch um einen guten Umgang mit einer Situation, die uns herausfordert. Und wenn wir alles nur positiv sehen, dann schätzen wir es nämlich nicht realistisch ein. Und dann kommen wir auch nicht, quasi es ist keine gute Strategie, weil wir dann eh nicht den sinnvollen nächsten Schritt gehen können. Kommen wir auch gleich drauf. Vielleicht nochmal kurz zu der Verbindung, zu der Akzeptanz. Warum braucht es die eben aber mit, im besten Fall? Ganz ohne Akzeptanz klappt es selten mit dem Optimismus. Die Akzeptanz beruhigt uns selbst. Das ist wirklich was ganz Wichtiges, auch im, also nochmal so neurophysiologisch gesehen, da wollen wir jetzt mal nicht zu wissenschaftlich abtauchen, aber das leuchtet, glaube ich, sehr ein. In einem negativen Affekt kommen wir nicht so gut in dieses Schritt-für-Schritt-Handeln oder Handlungspläne hinein. Deswegen brauchen wir Selbstberuhigung. Es hat trotzdem auch Vorteile, die, ich nenne es mal negative Gefühlswelt, weil das löst ganz automatisch im Gehirn eher so Prozesse aus, die nach, was sind meine Werte, was sind meine Ziele, fragen diese großen Assoziationen, manchmal die Sinnfragen des Lebens, hat bestimmt auch jede und jeder schon mal erlebt. Da dann aber, wenn wir denn weiter planen und machen wollen, mal rauszukommen, dafür braucht es Ruhe und eher wieder eine positive Stimmungslage, nenne ich es jetzt mal. Und da hilft natürlich Optimismus ungemein. Also mindestens ist es auch so ein Sprungbrett in Richtung der nächsten Säulen, auf die wir vielleicht jetzt zu sprechen kommen können.
Das ist wunderschön. Ja,
gut. Nämlich eine ganz, ganz wichtige Säule, die wiederum auch das Sprungbrett für die nächste Säule sein kann. Aber erstmal diese hier, da geht es um Selbstwirksamkeit. Und das ist auch wieder erstmal eine innere Überzeugung, dass ich selbst nicht Opfer meiner Umstände bin, nicht komplett wissend. Es gibt manchmal externe Ereignisse, die kann ich gar nicht beeinflussen. Aber ich kann handeln und dafür braucht es natürlich in dem Leben auch Kompetenzerfahrung. Wie du das mit den Kindern zum Beispiel gesagt hast, Kathi, wenn die gar keine Kompetenzerfahrung machen, werden sie nicht an sich glauben. Und Yoga als Erlebnisraum bietet, glaube ich, für Selbstwirksamkeit auf jeden Fall was, oder?
Ja, sehr, sehr. Und ich habe jetzt auch so gerade gedacht, das ist auch wieder so ein so ganz, ganz schön, was aus dem, also gleicher Kontext, anderer Blickwinkel sozusagen, auch diese Selbstwirksamkeit. Ich bin ja wirklich seit vielen, vielen, vielen Jahren in der Yoga-Therapie unterwegs und da ist auch immer der Ansatz, dass Yoga einfach auch herausfordernd sein darf, um wirklich auch in die Kraft zu kommen. Also es gibt natürlich auch ganz viele Lebensphasen, wo das sinnvoll ist, sanfter zu üben und so weiter, wenn ich in der Erschöpfung bin. Also zum Beispiel, also das ist auch wieder eine Frage des Maßes und der Individualität, aber prinzipiell kann man das so sagen, dass es schon darum geht, wirklich auch Kraft aufzubauen, um sich selbst eben auch wirksam und handlungsfähig zu erleben. Und man macht das tatsächlich über den Körper, um das dann letzten Endes, ja, weil es zieht sich ja ohnehin immer auf alle Ebenen. Also wenn ich körperlich, also es ist auch die Sicht des Yoga und Ayurveda, was die Medizin des Yoga ja ist, da ist es auch, spielt es eine ganz große Rolle, wenn wir in der körperlichen Kraft sind, sind wir auch mental in einer anderen Kraft. Mhm. Und der Atem ist immer der Schlüssel und gleichzeitig das Bindeglied zwischen Körper und Mind oder unseren Gedanken und Gefühlen. Mhm. Und man würde auch aus Ayurveda ganzheitlicher Sicht, würde man immer, um jemanden zu stärken oder auch vielleicht bei einer erlebten Handlungsunfähigkeit manchmal erlebt, sag ich mal eher über innere Prozesse oder manchmal aber auch wirklich eine tatsächliche Handlungsunfähigkeit, dass man darüber jemanden wieder stärkt. Also über all diese Ebenen. Das wäre so die Yoga-Lösungsidee,
wenn man das so bezeichnen möchte. Und das ist tatsächlich eine Gedankenwelt, dass auch wenn ich Vorträge oder kleine Workshops zu diesem Thema individuelle Resilienz halte, was mir bei Selbstwirksamkeit oder auch diese Nicht-Opferhaltung, so, also Opferhaltung verlassen wird der Schlüssel auch manchmal genannt in dem Modell, immer sagen möchte, ich finde, Opfer ist natürlich ein ganz hartes Wort, ne? Und jede Person, die gerade handlungsunfähig ist, ist da aus einem Grund. Also auch zu schauen, wer steht an einer gewissen Stelle auch, aus welchem Grund. Und da ist meine Perspektive auch immer, da gilt es, Ressourcen auszuloten und zu stärken. Du hast jetzt über diese verschiedenen Ansatzebenen im Yoga gesprochen. Und das ist ein Beispiel, wo ich manchmal bedauere, dass Coaching zwar auch, und zum Glück gibt es über Embodiment-Techniken oder eben besagte Konzeptionen, die auch schon Yoga und Coaching verknüpfen, da Ansätze. Aber oft machen wir über das Gespräch, über irgendwie systemisches Arbeiten, über bestimmte Methoden, die auch mit Aufstellung im Raum beispielsweise zu tun haben oder dem Nutzen von so ein paar Materialien. Genau, aber nicht umsonst wäre es ganz großartig, ganz systematisch, die Asana-Ebene, die körperliche Ebene mit zu nutzen bei dem Thema Stärken, also die Person stärken, damit sie, sagt auch diese Opfer-Täter-Brücke, klingt auch beides eigentlich ein bisschen hart, aber wie kommt man über diese Brücke, ist quasi die Frage. Wie komme ich wieder in anderes Fahrwasser oder auf die andere Seite des Landes, damit ich wieder in dieser Region der Selbstwirksamkeit landen kann, ne? Und da, glaube ich, kann der Körper so krass helfen. Nicht umsonst gibt's diese, kennen, glaube ich, ganz viele die Technik vor beispielsweise großen Bewerbungsgesprächen oder großen Reden, diese Power-Pose einzunehmen. Ist ja das Simpelste, wo man irgendwie merkt, oh ja, bringt was. Mhm. Wenn ich mich sehr selbstbewusst hinstelle, fühle ich mich danach auch ein bisschen.
Ja, genau. So. Das ist so, ja.
Okay,
weil es gibt nur die, gibt immer, also mit beiden Beinen gut verwurzelt zu stehen, auch über Quadrizepsaktivierung, also Oberschenkel, Vorderseite oder genauso Brustbein heben. Die äußere Aufrichtung ist immer eine innere Aufrichtung und wenn ich die Füße spüre und die Beine wirklich anspanne, dann bin ich in einer ganz anderen Qualität auch von Erdung und Kraft, Kraft. Standhaft sozusagen.
Und quasi als, wenn ich jetzt mal die Rolle als Yoga-Schülerin nochmal einnehme, ich finde, man darf sich total auch die Yoga-Stunden gönnen, wo man merkt, heute float es total, ich bin gut in Form und juhu, die Standhaltung, die macht richtig Bock und das wird ein Muskelkater. Also jetzt mal, ich weiß, ist nicht der Sport, der nur Muskeln stärkt, da bin ich mir ganz bewusst. Aber auch das stärkt die Selbstwirksamkeit und dieses Vertrauen in die eigene Kompetenz, sich das einmal sehr bewusst zu machen und zu sagen, cool, wie es heute lief. Heute habe ich mich richtig stark gefühlt. Und gleichzeitig natürlich auch den Gegenpol, sei es das Wackeln, sei es die Haltung heute mal nicht so wie letztes Mal. Da dann auch zu sagen, da helfen auch wieder ganz viele positive Gedanken und die Haltung passt schon, akzeptieren, optimistisch sagen und heute ist es anders. Aber so der grundlegende Impuls, auch bei der Yoga-Praxis kann man durch so ein bewusstes Einordnen mancher Dinge sogar indirekt seine Resilienzsäulen stärken. Das ist total schön.
Das ist wundervoll. Und ich wollte auch sagen, also es ist ja auch bei einigen psychischen Erkrankungen ist es ja eigentlich auch das Ding, dass diese Opferrolle dann einfach so stark ausgeprägt ist, dass man diesen Step daraus nicht gut hinbekommt.
Mhm. Alleine nicht. Also
alleine nicht.
Alleine, genau. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Ja. Aber,
also auch da ist es ein Wahnsinnstool, also auch wenn es jetzt nicht immer gleich eine therapeutische Maßnahme klassisch ist oder so.
Und natürlich ist dieses Feld trotzdem super legitim und auch immer genau zu schauen, sind wir in einer Pathologie im Sinne von, kommt man nicht raus aus Gedankenkreiseln, haben wir es mit Depression, Angststörung und allen möglichen anderen zu tun, die auch im Grunde gesunde Reaktionen auf ungesunde Verhältnisse manchmal sind. Ja. Ne? Und das ist Coaching nicht, wir therapieren nicht, wir sind keine Psychotherapeuten, ist auch ganz, ganz wichtig nochmal zu sagen und da immer auch gut drauf achten, wenn man sich selbst für Coaching interessiert, immer nochmal fragen, welche Richtung hängt dahinter, was ist das für ein Ansatz und wenn jemand da nicht approbiert ist oder irgendwie nicht gut nachweisen kann, wirklich fachlich gut dazustehen. Ich glaube, das war in einer anderen Folge auch schon mal Thema, ne? Immer gut schauen. Das,
wo man sich hinbegibt.
Ja, wo man sich hinbegibt, ja, unbedingt.
Genau.
Passt super eigentlich zur nächsten Säule, es sei denn, du möchtest hier noch
was ergänzen. Ich wollte nur sagen, das ist im Yoga auch so. Wir schicken dann eher weiter, wenn wir merken, oder begleitend ist Yoga, glaube ich, immer wie, ich nenne das immer wie so ein Breitbandmedikament sozusagen.
Ja.
Da ist Yoga, glaube ich, wirklich, wirklich stark und ganz wenigen Fällen wirklich würde man abraten, man würde es eher in einer anderen Form oder im 1:1 abwandeln. Aber es ist keine klassische Therapie.
Genau, begleitend. Das begleitend. Ist da ganz wichtig.
Genau.
So, jetzt versuche ich meine Überleitung wieder
zu finden.
Also Flexibilität haben wir ja gesagt und auch Spontanität.
Wissenswertes für ein glückliches Leben.
Ich glaube, ich kriege sie nicht mehr, aber ist egal. Wir waren ja bei der Selbstwirksamkeit und sich das auch bewusst machen, die eigenen Kompetenzen bewusst machen. Und das ist jetzt für mich der Switch zur nächsten Säule, ist deshalb so schön, weil da geht es so richtig in Richtung Handlung oder Handeln, weil es jetzt um die Eigenverantwortung geht, dass also selbst das Ruder in die Hand nehmen, könnte man auch sagen. Die Selbstwirksamkeit ist ein bisschen deshalb die Voraussetzung oder macht es leichter, weil das ist ja dieses Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und ist erstmal so die Überzeugung, ich glaube, ich kann das, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Und dann tue ich es auch. Mit diesem Vertrauen macht man es ja eher, als wenn man nicht in sich vertraut. Deswegen hängt das in der Form zusammen. Und genau, das Thema Eigenverantwortung. Ich habe das jedenfalls in der Yoga-Praxis aus Sicht einer Schülerin mir zuletzt nochmal genauer angeguckt, würde den Ball aber gern erstmal zu dir werfen.
Eigenverantwortung im Yoga. Großes, großes Feld. Genau. Das macht es auch tatsächlich uns Lehrerinnen und Lehrern ein bisschen einfacher. Man übergibt tatsächlich was in die Selbstverantwortung oder auch will es tatsächlich auch vermitteln und stärken, weil je nachdem, wo jeder auch herkommt, sozialisiert ist in einer bestimmten Weise, also dass man wirklich für sich selber die Verantwortung übernimmt und das auch lernt, wann nehme ich mir eine Pause, wie doll gehe ich da heute rein oder auch nicht oder ja, wie gehe ich auch mit vielen Sachen einfach um oder wann hole ich mir Unterstützung vielleicht auch rein, wann braucht es da noch was mehr. Also das sind irgendwie ganz, ganz, ganz viele Themen, die da drin sind. Aber Selbstverantwortung zu lernen ist, würde ich mal, wenn man das so sagen will, eines der 5 Hauptanliegen auch, die die Yoga-Praxis auf jeden Fall bereithält.
Schön, ja, und auch eine ganz fundamentale Erkenntnis im spätestens Erwachsenwerden, finde ich, anzuerkennen, dass man eigenverantwortlich durchs Leben geht in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen und eigentlich ganz oft eine Wahl trifft für etwas, gegen etwas. Und das erkennt man manchmal, wenn man seine eigenen Gedanken beobachtet. Auch das wird im Yoga ja sehr trainiert, an diesen Ich-muss-Sätzen. Ne? Ganz klassisch, oh, ich muss schon wieder so früh aufstehen, oh, ich muss jetzt da den Termin. Und das ist so ein bisschen das Gegenteil von Eigenverantwortung. Auch da wissen, dass wir uns manchmal aber dann eigentlich auch wieder gewählt in bestimmte, sei es Jobs, sei es Partnerschaften, sei es Freizeitaktivitäten begibt, wo man nicht immer alles toll findet, aber sich bewusst zu machen, in ganz vielen Feldern treffe ich die Wahl und ich sollte Verantwortung übernehmen. Und warum das auch so ein Gesundheitsfaktor ist und auch unser Wohlbefinden stärkt, ist, weil es auf diesen, ich hatte ja die 3 Aspekte genannt, Bindung, Autonomie und Kompetenz erleben, so als die Grundbedürfnisse, die Eigenverantwortung investiert ganz doll in das Thema Autonomie, weil wir dann das Gefühl haben, ach, hier kann ich ja was tun. Das ist für uns wichtig. Auch bei Stress Stress ist dann viel besser zu managen, wenn man es so sagen möchte, wenn wir Handlungsräume haben. Und die kann man im Yoga, finde ich, so schön erkunden, auch in der Asana-Praxis bei den verschiedenen Möglichkeiten, die Asana auszurichten. Machst ja auch mal viele Angebote, entweder so, so oder so. Und das ist der Moment der Eigenverantwortung. Da muss man eigentlich dann mal Check-in mit sich selbst. Wie ist es denn, die Ressourcenlage heute? Oder auch die Motivation, Mut, Ruhebedürfnis, alles Mögliche kann ja da sein, um zu sagen, na, wie richte ich denn die Asana heute mal aus? Ich entscheide darüber. Wenn ich unterrichte, mache ich das wirklich, ich glaube, von Anfang an intuitiv, aber auch so gerne, genau solche Ansagen quasi auch zu machen, die in Richtung Eigenverantwortung gehen. Wähle du selbst, schaue, was heute dran ist, sagst du auch, glaube ich, ganz oft,
ja,
was dran ist.
Ja, unbedingt, genau. Also immer auch offen.
Mhm.
Ja. Ja,
genau.
Es ist schön.
Und Eigenverantwortung ist dennoch sowas, was manchmal anstrengend ist. Das wollte ich auch nochmal so anerkennend sagen,
ja.
Dass das ist nicht immer easy going, weil es hat ja auch damit zu tun, zu entscheiden, das dann auch zu tun und so weiter. Deswegen ist im Coaching auch einerseits der Coach entlastet das manchmal ein bisschen, weil er bestimmte Themen gut begleiten kann oder die Coaching. Und aber auch im Yoga ja ungemein durch Yogalehrerin oder Yogalehrer steht da und begleitet dich durch den Prozess. Juhu, man muss nicht alleine praktizieren. Auch das ist natürlich manchmal total schön. Aber auch das finde ich schön. Und ansonsten wäre auch immer so ein Tipp für den Alltag, wenn gerade Coaching nicht dran ist, vielleicht im Freundeskreis oder im Kollegium auch zu schauen, finde ich vielleicht so ein Buddy oder so ein Partner für ein bestimmtes Thema, das ich jetzt mal umsetzen möchte, und sei es regelmäßig wieder zum Yoga zu gehen oder zu sagen, oh, ich möchte eigentlich einmal die Woche Fahrradfahren gehen, und sich da jemand an die Seite zu holen, kann das entlasten, um quasi auch direkt so ein Angebot zu machen, wie kann man Eigenverantwortung in dieser, na, Schwere ist das falsche Wort, aber doch in dieser Anforderung, die es mit sich bringt, auch manchmal entlasten.
Ja,
wir sind ja nicht allein.
Nein, das ist auch wirklich wunderschön, dass das so ist. Ja, absolut. Mir fällt auch jetzt gerade, wo du das gesagt hast, kommt mir auch sehr nochmal meine Selbstständigkeit irgendwie so in den Sinn. Das ist sehr eigenverantwortlich, zumindest an vielen Stellen, an ein paar natürlich auch nicht. Da hängt man auch in den Bürokratieschleifen drin. Aber ich glaube, das ist, wenn ich so in meinen Freundeskreis guck, wo, also auf die Selbstständigen.
Ja.
Wir arbeiten nicht unbedingt weniger, aber eben selbstbestimmter. Deswegen hat man irgendwie gefühlt immer deutlich mehr Energie zur Verfügung durch diese Art und Weise der Arbeit.
Mhm.
Ist auch gleichzeitig auch wieder eine neue Challenge der Eigenverantwortung, sage ich mal, da drin. Und ist auch, glaube ich, wieder gutes Maß. Ne? Also eine viel Freiheit macht dann aber auch wieder ist manchmal ein bisschen anstrengender, weil man irgendwie mit sich selber das nochmal besonders gut im Blick haben sollte. Oder auch, natürlich, die Dinge sind auch, wie du gesagt hast, ne, man wählt die Felder idealerweise so bewusst wie möglich, aber natürlich sind wir unbewusst da auch in Dingen drin, die uns die auch wählen lassen.
Mhm.
Und natürlich auch, das finde ich auch immer hochgradig, so wie das Leben ist, natürlich auch über Lebensphasen oder Verantwortung, die wir haben, in bestimmten, ich will es jetzt gar nicht zwängen nennen, Notwendigkeiten vielleicht.
Genau.
Also wenn ich eine Familie habe, macht es einfach Sinn, dass ich einen Job habe, womit ich Geld verdiene, damit ich die Familie ernähren kann. Also so ist es dann auch einfach.
Mhm.
Ich verweise auf die Folge zu Muladhara.
Ja,
also auch da kommt man da vorbei.
Starke Basis da auch wieder. Und die Sicherheit spielt da eine große Rolle. Und da merkt man aber auch, das ist dann wieder, wenn man es sich so ein bisschen aufräumt, eine bewusste Wahl.
Mhm.
Und das ist irgendwas Schönes darin, mit der Klarheit ist es dann zwar nicht komplett unanstrengend, so ist das Leben nun mal auch nicht, aber immerhin bewusst gewählt, im besten Fall, jedenfalls.
Ja,
die Autonomie in der Selbstständigkeit, wie du schon sagst, ganz, ganz große Ressource und braucht ja auch wieder dieses Thema guten Selbstzugang, gute Selbstmanagement, gute Selbstregulation. Das ist ein Schlüsselfaktor im Coaching, aber auch im Yoga. Das ist schön. Und apropos, man ist ja nicht allein. Wir sind jetzt schon bei der 5. von 7 Säulen angekommen und die geht jetzt quasi, wir waren bei Akzeptanz, dem Optimismus, der Selbstwirksamkeit, der Eigenverantwortung. Und jetzt verlassen wir quasi so ein mini bisschen das Feld der Mensch alleine, sondern gucken uns auch das Thema das soziale Umfeld an. Und diese Säule nennt sich Netzwerkorientierung, die eine große Rolle spielt. Da wäre vielleicht total spannend, einfach direkt mal den Sprung zum Yoga rüber zu wagen.
Ist das die Community? Ich denke schon.
Die Yoga-Community ist ein Netzwerk.
Die Yoga-Community.
Yoga. Die selbstständigen Community.
Ist auch eine. Das stimmt.
Oder ja, auch wenn wir beim Italiener sitzen, sind wir auch kurz Community.
Auf jeden Fall.
Genau, also Freundschaften natürlich auch gemeint. Und im Yoga-Kontext, das wird ja jede Zuhörerin, jeder Zuhörer für sich auch mal reflektieren können oder schon getan haben, dieses alleine praktizieren zu Hause oder sonst wo und im Urlaub und am Strand und so viele schöne Orte, an denen das zum Glück ja auch geht. Yoga ist ja auch nicht nur die Praxis, aber kann eben auch an ganz vielen Orten die Praxis sein. Im Vergleich zu dem Yoga-Raum, wenn es im Studio ist, oder der Yoga-Terrasse bei einem Retreat vielleicht.
Om meets Alltag für deine Balance.
Für mich persönlich, um jetzt einfach von meiner Erfahrung zu sprechen, ist es ein großer, großer Unterschied zu wissen, ich kann hier Verbundenheit spüren und dennoch ganz bei mir sein. Das ist für mich in wenigen Kontexten so, so schön erlebbar wie in der Yoga-Praxis in der Gruppe. Und mindestens im gemeinsamen Om ist das total spürbar für mich.
Schön. Das freut mich sehr. Ja, das ist, glaube ich, das ist ein spannender Punkt. Das finde ich schön. Das wusste ich gar nicht, dass du das so empfindest. Mhm. Und das ist, also da, glaube ich, zeigt sich es auch, dass wirklich auch natürlich auch das Netzwerk ist natürlich auch was es immer ein bisschen auch leichter macht.
Mhm. Ja.
Man ist in der Gruppe für die gleiche Sache. Es ist irgendwie ein Agreement über, wir sind jetzt alle hier, um Yoga zu praktizieren. Mhm. Da ist irgendwie nicht zwischendrin die Waschmaschine, die piepst oder Spülmaschine oder jemand, der klingelt oder vorbeiläuft irgendwie, reinläuft.
Total.
In der Praxis. Ich erinnere mich an eine sehr lustige Szene in der Corona-Zeit haben wir sehr viel online unterrichtet. Jana war auch online dabei. Und ich habe dann immer, als ich Shavasana da angeleitet habe, saß ich sozusagen und habe auch online mehr oder weniger sozusagen auch meine gute Energy versucht, in die Gruppe zu bringen. Und ich sah dann, bei Jana kam dann eins ihrer Kinder rein und hat wie wild an ihr gerüttelt. Und sie hat mir danach erzählt, dass der Kleine irgendwie gesagt hat, Mama, Mama, die sitzt. Und Jana lag. Das fällt mir dazu jetzt nämlich gerade ein.
So, danke für die Anekdote. Ich muss dir gestehen, ich hatte es fast vergessen, aber ich erinnere mich wieder. Und wie verbunden man selbst über den digitalen Raum sein kann.
Ja, irre. Absolut.
Und apropos Coaching, also mindestens, weil auch Coaching kann im digitalen Raum stattfinden, so komme ich gerade drauf. Nur mal ganz grundlegend, ne? Natürlich, also ich persönlich finde in Präsenz ganz, ganz viele Themen besser, aber bin auch dankbar über die Möglichkeiten im Sinne der Reichweite auch und der Überbrückbarkeit von Ort und Zeit über den virtuellen Raum. Und auch das macht trotzdem, deine Anekdote zeigt es auch nochmal, Verbundenheit und Energieübertragung
sehr
möglich. Finde ich total schön. Netzwerkorientierung im Sinne der Resilienz heißt tatsächlich auch zu sagen, Yoga, ich habe einen Yoga-Lehrer, ich habe eine Yoga-Lehrerin, ich habe eine Yoga-Community. Das ist auch mein Netzwerk, das meine Resilienz stärken kann, wenn ich sie gerade brauche oder genau, wenn ich gerade Herausforderungen durchschreite im Leben. Sich da auch sehr bewusst zu machen, ist es ein Bereich meines Netzwerks, der mich durch das gerade trägt? Bei Yoga würde ich sagen immer ja. Bin natürlich Fan. Im Coaching-Sinne würde man einfach nochmal ein bisschen erörtern, was ist das Netzwerk, aber auch darüber hinaus, also insgesamt die Person und ihr tatsächliches soziales Netzwerk und gucken, was stärkt vielleicht auch nicht. Dafür braucht es natürlich viel Kraft und Mut wiederum, da manchmal aufzuräumen. Und was ich zum Beispiel mache, ist jetzt schon ein Mini-Tool sozusagen. Ich habe es mir echt mal so aufgeschrieben, mein Board of Directors, wie es das ja in verschiedenen Unternehmen beispielsweise gibt, nochmal zu sagen, was sind so meine 6, 7 Hauptpersonen, die so aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen kommen, die an diesem Tisch sitzen, wie so ein Beratertisch für mich. Und manchmal im Leben, wenn ich denke, hui, das ist jetzt aber hier, habe ich nicht sofort selber gelöst, dieses Problem, dann gucke ich nochmal auf diesen Tisch und die Person, die da in meinem Kopf jedenfalls dran sitzen und kann manchmal auch einfach sehr zielgerichtet, du sitzt auch auf einem Stuhl davon, Kathi,
das freut mich,
auf diese Menschen zugehen. Und wichtig bei Netzwerkorientierung ist aber unbedingt, das sollte in beide Richtungen immer mal gehen. Da geht es nicht darum, sein Netzwerk komme, was wolle, auszunutzen. So wird es auch nicht halten.
Ja, genau.
Das geht um
Freundschaft ist genau das Wechselseitige. Mhm. Deswegen, ja, kann ich auch sagen, also wenn ich das Stuhlmodell, den Beratertisch hier aufnehme, da sitze ich mit dir da auch. Das ist schön. Genau,
ja.
Wir machen das immer mal auch in live oder auch tatsächlich Ja. Geht nämlich auch über Sprachnachrichten und so weiter auch ganz wunderbar. Also ich finde auch, das ist verrückt. Also heutzutage haben sich die Möglichkeiten so verändert auch, wie man in Kontakt sein kann oder auch Netzwerke, wo man eigentlich physisch eher weniger oft ist.
Ja, total.
Das schätze ich auch
sehr. Über die sozialen Medien natürlich auch ungemein. Und nochmal was ganz Konkretes aus dem Yoga. Jedenfalls, wenn man das mag, die Assists und auch das Anfassen und die Berührung, die sind natürlich auch eine Ausdrucksform von, Bindung, Beziehung ist nicht immer das richtige Wort. Aber wenn wir nochmal bei unseren drei fundamentalen Bedürfnissen sind, Autonomie, Kompetenz, Entwicklung und Beziehung oder Bindung, das hat natürlich mit Netzwerkorientierung viel zu tun, ist das eben neben dem Om und dem in der Gruppe sein ja auch ein Moment, nehmen wir jetzt mal wieder uns, wir sehen uns ja nicht jede Woche, wir haben beide super viel zu tun. Und manchmal im herabschauenden Hund denke ich beim Assist, so hatten wir doch jetzt wenigstens mal kurz Kontakt. Wissen, dass sich meine Gedanken natürlich viel mehr weiterfliegen lassen sollten. Und das wirkt einfach auch total schön im Yoga. Finde ich toll.
Ja, schön.
Genau. Und jetzt, wir sind so langsam dabei, das Modell rund zu machen im Sinne der zwei letzten Säulen. Und das ist vielleicht auch nochmal so rumspannend, weil man mal diskutieren kann, ist das wirklich so richtig drin im Yoga oder nicht? Ich hatte ja erwähnt, manchmal gibt es auch Coaching, das nennt sich Performance-Coaching. Und es gibt so auch Ausdrücke, Coaching ist für die Besten, so für die Gesunden und für die Besten. Und die letzten zwei Säulen, die gehen nämlich jetzt nochmal sehr in Richtung Gestaltung und auch so innere Ausrichtung. Nämlich einmal ist es die Lösungsorientierung und die danach kommende und letzte Säule, die nenne ich jetzt einfach schon mal mit, ist dann die Zukunfts- oder auch Zielorientierung. Mhm. Also zwei Säulen, die weniger die Gegenwart oder auch weniger, also ist auch wieder relativ den Prozess, sondern wirklich mehr, wo will ich hin, wie komme ich da hin, was ist die Lösung, anschauen. Da würde mich auch erstmal interessieren, wie deine Gedanken dazu aussehen.
Ja, das ist schön. Also mir gefallen die zwei Säulen auch sehr gut. Und im Yoga geht es ja wirklich sehr, sehr, sehr viel darum, aber glaube ich auch wieder als so ein bisschen schönstens in der Auspendelung zum Alltag in den Moment zu kommen, übers Spüren, Körper, Atem, Bewusstheit über oder innere Beobachter installieren für Gedanken oder auch Emotionen wahrnehmen, die einfach da sind, auch fließen, zu spüren und fließen zu lassen. Da geht es immer viel um den Moment. Und ich würde aber auch fast sagen, es ist modern betrachtet, würde ich auch meinen, das ist schon auch da drin. Also es ist ja irgendwie auch kein Selbstzweck, sondern eigentlich da drin ist schon auch wieder was, eigentlich auch in allen anderen Säulen so ein bisschen mit drin ist, ein Gestalten in einer wieder zu gucken, in großer Bewusstheit, was ist die Akzeptanz, wo ist vielleicht das Netzwerk oder was braucht es. Also schon eben weniger sich, sag ich mal, über, wir sagen ja das oft auch immer so im Yoga im Sinne von, lass dich nicht verstricken, Gedanken ziehen dich immer in Vergangenheit oder Zukunft. Und vor allem nicht, sag ich mal, meint natürlich allem voran in diese eher, sag ich mal, Negativ-Sorgenspirale, Angstspirale oder Grübeleien oder sowas. Also, dass man sich davon wirklich lernt, immer auch zu entkoppeln. Mhm. Oder eben nur, vielleicht dreht man die Runde nur einmal auf dem Weg zu einer Lösung und nicht irgendwie 10-mal oder 20-mal am Tag oder 100-mal. Also, da gibt es ja genug Studien. Und im Endeffekt, wenn es darum geht, glaube ich, so eine bewusste Ausrichtung, würde ich es jetzt mal in Yogasprache nennen, zu schaffen, dann ist man wieder ganz doll dort. Ja. Also tatsächlich in der Lösungsorientierung und auch Zukunftsgestaltung oder Zukunftsorientierung, dass man wirklich auch, würde ich fast auch sagen, aus Erfahrungen einfach lernt. Ja. Das findet man, das finde ich sowieso, das liebe ich auch sehr wieder an der sag ich mal, eher fernöstlichen Spiritualität. Es gibt immer eine große Fehlerfreundlichkeit. Mhm. Das einzige wirkliche Problem, was benannt werden würde, wäre, dass man nicht aus den Fehlern lernt. Ja. Und da ist man eigentlich, glaube ich, auch wieder ein bisschen bei diesen beiden Säulen. Das,
total, so. Das Integrieren der Erfahrung. Und das ist wiederum quasi die wichtige Datenmenge, die ja überhaupt Lösungs- oder Zukunftsorientierung speisen kann. Überhaupt Lebenserfahrung. Mit der gehen wir dann ja weiter. Ich finde in der Yoga-Praxis, und darauf bist du auch eingegangen, wenn man mag, und das muss ja auch nicht jedes Mal sein, manchmal wird es auch angeleitet von Yoga-Lehrerinnen und Lehrern, sich so eine kleine Intention zu setzen für die Praxis. Das ist manchmal eher wie ein Bild, eine Qualität, ne? Oder ich meine, im Mindesten freut sich Yoga, wenn es das zur Ruhe bringt, der Bewegungen im Geist erzeugen kann. Das ist dann ja quasi dann doch so ein Ziel, das Yoga verfolgen möchte. Das ist im Grunde immer da. Und selbst da zu sagen, wie komme ich denn heute hier an in der Praxis? Wir hatten alles ja schon im Sitz, erstmal Akzeptanz, da ist man ja eh bei sich. Und wenn man mag, auch einmal zu sagen, was hätte ich denn eigentlich heute gern von der Praxis? Weil die mache ich für mich, ganz doll für mich, vielleicht auch indirekt für andere im Sinne von, jetzt bin ich dann stark für andere da oder ausgeglichen für andere da. Was braucht's heute? Das finde ich auch bei der Yoga-Praxis fast so eine Mini-Zukunftsorientierung, wäre nicht ganz das richtige Wort, aber doch eine kleine Zielorientierung.
Ja, oder auch eine Einübung, ne? Wenn du sagst, auch von der Qualität, also übe ich jetzt eine Praxis, um zum Beispiel ganz bewusst mal in höchstem Maße zu genießen, oder will ich wirklich, wie wir es vorhin auch hatten, in der Handlungsfähigkeit, dann ist es vielleicht eine ganz andere Art von Praxis und auch Intention, die ich da drin habe. Oder vielleicht mache ich die gleichen Sachen, aber auf eine ganz andere Weise. Also das ist ja immer auch wählbar. Im Sinne auch, ist total so, es gefällt mir auch super gut, im Sinne eines Einübens als Qualität, das vielleicht auch verfügbar zu haben für den Alltag.
Ja, total.
Schön.
Das ist wirklich,
das gefällt mir super gut.
Und äußerlich und innerlich sind dann ja auch nochmal unterschiedliche, also man sieht vielleicht, wie äußerlich eine Praxis aussieht von jemandem, aber weiß gar nicht, was der oder die innerlich sich für eine Ausrichtung gerade überlegt.
Om meets Alltag. Dein Wachstumsimpuls.
Was ich auch aus der ganz, also konkreten Yoga-Praxis gern teilen würde, ist, ich mache das nicht immer, aber manchmal schon, dass ich sage, und heute würde ich gern genau die Genusspraxis oder ich merke, der Psoas ist wirklich, da würde ich jetzt heute mal richtig reingehen. Und es ist manchmal so, dass ich tatsächlich direkt von der Arbeit zum Yoga gehe. Und deswegen teile ich es, weil es bestimmt auch vielen der Hörerinnen und Hörer so geht. Und da ist ja manchmal schon noch ganz schön, je nachdem, was da los war im Arbeitstag, manchmal ist noch viel los im Kopf. Und ich erlebe mich manchmal dazu kommen zu denken, vielleicht finde ich ja jetzt eine Lösung beim Yoga praktizieren. Und für mich ist der Schlüssel an der Stelle aber gewesen, um quasi hier zu sagen, diese zwei Resilienzsäulen sind es vielleicht nicht in dieser engen Betrachtung im Yoga. Da war doch das Loslassen eher der Schlüssel, was ja zum Glück über den Körper, über den Atem, also wir sind bei Shavasana offensichtlich dann, gut passiert. Und das ist mir tatsächlich oft passiert im Yoga, deswegen ist es ein großer Schatz für mich, dass dann doch aus Versehen die großen Erkenntnisse gar nicht so bewusst, sondern offensichtlich so halbbewusst während Shavasana kamen und irgendwas sich sehr aufgeräumt hat und ich das manchmal auch erst ein bisschen später gemerkt habe. Also diese enge Zielgerichtetheit und Zukunftsgerichtetheit würde ich tatsächlich nicht jederzeit so empfehlen im Yoga.
Genau. Das ist schön, ich kenne das total auch so wie du. Also ich würde das auch tausendprozentig unterschreiben wollen. Das ist vielleicht nicht die Intention, mit der man reingeht, weil dann ist schon wieder die Yoga-Praxis so ein Stück weit instrumentalisiert, um eine Lösung zu finden.
Performance-Praxis,
genau.
Auch da, wenn es mal so ist, dann macht man es halt. Und auch da macht man ja seine Erfahrung. Vielleicht läuft es auch manchmal super mit dieser Performance-Praxis. Aber Lösungsorientierung auch nochmal ganz handfest im Yoga, wollte ich sagen, während der Asana, während der Haltung, während flowenden Bewegungen ist ja auch, es hakt vielleicht mal irgendwo, was ist jetzt los? Und entweder schön begleitet auch Lehrerinnen oder Lehrer unterstützen da natürlich, aber eben auch selbst zu sagen, ich übernehme Eigenverantwortung, ich lerne genau auch die Yoga-Praxis und ich weiß jetzt grob, ich gehe zum Beispiel in die Stellung des Kindes zurück, weil da kann ich mich erstmal wieder sammeln. Man kann auch dann doch im Kleinen lösungsorientiert sein.
Sehr. Ja. Und gleichzeitig auch schön, was du gesagt hast, ne? Auch, dass man, das kenne ich von mir auch total oft, dass man, oder vielleicht, ich glaube, das kennen auch Künstler oder so, von denen hört man es auch immer, wenn du so unter wie auch immer, Zeitdruck, Termindruck, Kreativität, unter Zeitplan oder so auf Kommando, das funktioniert ja auch nicht. Und ich finde, so ist es mit Lösung für mich auch. Ja. Man sitzt und überlegt und man geht zur Yogastunde, läuft danach nach Hause und plops, ist die Lösung da. Also das kenne ich auch sehr, sehr ausgiebig von mir.
Und da muss ich jetzt mal sagen, in der Abgrenzung zum Coaching, da kann man mitunter einfach total technisch auch mal durchlaufen und sagen, so, wir suchen jetzt aber mal eine Lösung und wir erkennen das Problem aber auch an und analysieren es auch. Und nochmal, ich finde schön, Psychologie im Coaching heißt eben anzuerkennen, bei diesem bisschen technischen Herangehen haben wir aber den Faktor Mensch mit seinem Gehirn. Deswegen Themen wie Emotionsregulation, Validierung von allem, was da ist, Ressourcenstärkung, das sind Teile vom Coaching. Aber mitunter ist Coaching total ergebnis- und zielorientiert, weil das ja auch das ist, womit die Klientinnen und Klienten gerne mal kommen und sagen, ich möchte gerne in meiner Führungsrolle mich sicherer fühlen. Das ist ein klares Ziel. Und dann arbeiten wir daran, das zu erreichen. Und das ist vielleicht hier und da, es gibt viele Schnittmengen, aber hier und da auch ein Unterschied zwischen Yoga und Coaching.
Das glaube ich. Und letzten Endes aber würde man auch in gewissem Sinne, also einmal begleiten, aber auch eine große Toolbox anbieten wollen, wo dann wieder ein bisschen Yoga auf jeden Fall mit drin steckt.
Eigentlich am liebsten immer. Ganz klar. Ich eben auch Business Coaching
also würde ich mit rein. Das ist schön. Ich glaube, vielleicht ist das auch wirklich der Unterschied, weil das ist ja immer schon auch im Yoga, also so wie ich das kennengelernt habe und wie ich es auch unterrichte, ist es eben was, da geht es eben auch weniger um Selbstoptimierung, sondern eher um liebevolle Begegnung mit dir selbst, auch mit allem, was ist. Und das ist vielleicht dann eher, im schönsten Sinne würde ich auch mal sagen, eine ganz, ganz richtig großartige Basis. Mhm. So erlebe ich das auch oft, wenn man so mit sich in dieser Klarheit ist und geht dann zum Coaching und sagt, hey, ich merke so, als Führungskraft gibt es jetzt manchmal das und das, da hänge ich irgendwie. Dann ist man da meistens sehr schnell an einer guten Lösung, wenn man dies, wenn man einfach mit sich in einer anderen Stelle steht, mit sich selber, dauert es halt vielleicht auch mal ein Stück länger, weil man noch mal ein bisschen mehr, wie du vorhin gesagt hast, aufräumt vorher oder aufräumen. Sortiert.
Und stärken auf jeden Fall die innere, äußere Kraft, das ist so schön. Und das wird durch Yoga natürlich ganz, ganz doll begleitet und ist ganz schön.
Und gleichzeitig ist es aber dann auch ein Stück weit Optimierung, die ja dann auch gewünscht ist, ne? Oder würdest du das gar nicht Optimierung dann bezeichnen?
Ja, und da wäre wieder eigentlich die Klientin oder der Klient in der Verantwortung zu sagen, ist es jetzt Optimierung oder nicht? Im Grunde manchmal auch egal, ob man es so nennt oder nicht. Trotzdem auch, ne, so eine Prozessbegleitung im selbstkongruente Ziele, heißt es im Coaching-Field. Es sollte mit, genau, und ich finde, dass Yoga dauerhaft nämlich dabei unterstützt, dieses bisschen wissenschaftliche Wort Selbstkongruenz, nämlich zu stärken, dass man mit sich auseinandersetzt und einen Bezug zu sich selbst findet und manchmal ganz automatisch, manchmal ein bisschen zielgerichtet herausfindet, was sind meine Werte, was treibt mich um, was sind meine Ziele. Man begegnet sich einfach regelmäßig, wenn man Yoga praktiziert, das finde ich sehr. Und mindestens, das ist ein Riesenbeitrag, wenn man dann in Coaching geht, parallel oder versetzt, dass man da fast wie so ein Coaching-Booster, weil man sich schon gut kennt. Das finde ich total schön.
Ja, genau. Das war auch, wo ich so ein bisschen hin wollte. Mhm. Schön. Ja, das ist nämlich auch so wahr. Das also geht wundervoll Hand in Hand.
Ja, unbedingt.
Das ist schön.
Und apropos Hand in Hand, das macht vielleicht quasi dieses Hand in Hand der Säulen einfach nochmal zum Abschluss und auch zum nochmal vergegenwärtigen, weil es waren ja viele Säulen und nämlich sind wir ja durchspaziert immer so ein bisschen aus Coaching- und Yoga-Sicht durch die Akzeptanz, ganz wichtig, simple not easy, durch den realistischen Optimismus ohne die ganz rosarote Brille, auch wenn sie manchmal Spaß macht. Vielleicht auch ab und zu erlaubt.
Unbedingt.
Auch im Yoga. Die Selbstwirksamkeit auch als eine ganz, nicht zwingende Voraussetzung, aber doch macht es leichter mit der Eigenverantwortung. Also zu sagen, ich bin's, die handelt oder der handelt. Und dann eben auch zu gestalten, das Leben zu gestalten. Dann die Netzwerkorientierung. Wir sind nicht allein. Wir suchen uns Verbindungen im Yoga, aber auch im Leben darüber hinaus. Die Lösungsorientierung und die Zukunftsorientierung. Und warum ich das Konzept der Resilienz oder aber auch diese Säulen sehr schätze, ist, wenn man sich die regelmäßig vor Augen führt, auch gerade in herausfordernden Phasen, kriegt man ganz oft nochmal so eine zielgerichtete Orientierung, oh, worauf könnte ich vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr achten, weil ich es eigentlich kann, also weil ich diese Säule eigentlich habe. Gerade Netzwerkorientierung, manchmal fällt es uns genau dann schwer, Hilfe zu holen, wenn es nötig wäre. Ist nur ein Beispiel, das ist ganz individuell. Und da liebe ich einfach die Psychologie sehr. Yoga auch sehr. Viele, viele Bereiche bieten tolle Tools an, um da immer mal wieder hinzuschauen, wo bin ich schon echt stark und nutze das auch und wo würde ich ein paar Ressourcen sogar noch ausbauen wollen, eben auch von diesen 7 Säulen.
Katharinas Empfehlungen für deinen Alltag.
Genau. Und heute sind es die konkreten Empfehlungen von Jana
und Katharina.
Von uns schön. Beiden. Wir sammeln nochmal Wertvolles.
Und bemühen uns nicht ineinander zu quasseln, das passiert natürlich auch immer.
Möchtest du starten, bitte?
Dann starte ich vielleicht so mit, also Empfehlungen auch total für den Alltag. Wir hatten ja über diesen großen Raum der Akzeptanz gesprochen, weil das manchmal so schwer ist, das Sortieren, wollte ich auf dieses Circles of Influence Modell einmal eingehen. Das nämlich, stellt euch vor, wie so drei Scheiben, die ineinander liegen, also ein Kreis mit 3 Ebenen. Und wenn ihr manche Situationen im Leben vielleicht so betrachtet, was ist eigentlich der Bereich, der innere Kreis, wo ich totale Influence habe, also komplett beeinflussen kann, unabhängig von anderen Aspekten und wo ich auch gar nicht akzeptieren muss, sondern handlungsstark sein kann. Und das ist im Grunde fast nur unsere eigene Gedankenwelt und unsere innere Ausrichtung. Das kriegen wir wieder vor dem Hintergrund, wenn alles gesund ist und gut ist, eigentlich gut in den Griff. Und ich finde, das ist immer der Autonomiebereich, den wir haben, dieser innere Kreis. Genau, da können wir irgendwie total agieren. Und dann gibt's den mittleren Kreis und stell dir vor, das ist so der Bereich, da kannst du zwar Einfluss nehmen, aber ganz viele andere Faktoren spielen mit rein. Zum Beispiel, wenn du im Team etwas erarbeitest, die anderen Leute spielen mit rein. Oder wenn du zum Yoga-Unterricht gehst, aber der Raum ist zu kalt oder zu heiß oder die Musik ist komisch. Also du kannst irgendwie ein bisschen was beitragen, aber ein Teil gilt es zu akzeptieren. Und dann gibt es den äußeren Bereich, das Circle of Concern. Und der ist wirklich wichtig mit Blick auf das Thema Akzeptanz, weil den drehen wir uns gerne im Leben. Das ist sowas wie Politik. Politik können wir natürlich auch in Teilen beeinflussen, durch Wählen gehen oder politisches Engagement. Oder aber auch das Wetter, jetzt mal ganz konkret, ist schwierig. Oder manchmal auch in einem großen Unternehmen, wo viele Dinge passieren, wo wir nicht direkt darauf Einfluss nehmen können. Oder wir wachen auf und haben irgendwie einen riesen Schnupfen. Upsi, können wir jetzt auch nur noch begrenzt was tun? Da greift dann die Akzeptanz. Und sich diese drei Bereiche, wo ist meine komplette Einflussnahme, wo ist eine so quasi wechselseitige Einflussnahme mit anderen Bereichen und wo bin ich aber auch eigentlich raus, im Sinne von dann doch mal Hände heben, loslassen, sich die drei Bereiche bewusst zu machen, sich bewusst zu machen, in welchen möchte ich mich gedanklich oder auch im Tun bewegen und aus welchen Bereichen lasse ich auch Sachen rein. Das hattest du selber schon mal wunderbar in diesem Podcast reingebracht, Kathi. Das Thema Nachrichten, das Thema Negativität, wie weit gehe ich in welche Qualität im Leben und auch in welcher Zeitdauer meines Tages. Wir haben ja nur begrenzt Zeit. Deswegen nochmal diese drei Scheiben sozusagen dieses Kreismodells zur Akzeptanz.
So schön, ist so wertvoll. Alleine diese drei Scheiben sind schon, werden schon alle Empfehlungen, könnten wir wahrscheinlich schon 20 draus bauen. Da kannst du ja selber nochmal ein bisschen nachspüren, setzen lassen. Und da docke ich doch gleich mal an mit nochmal einer großen Bewusstheit darüber, dass Herausforderungen temporär sind. Also, dass wir uns das sehr bewusst halten. Sobald ich bin da immer gern bei den Wellen, weil ich liebe sowieso das Meer, sobald die Welle wirklich Richtung Talfahrt nach unten geht, sich sehr klar darüber zu sein, dass es auch wieder eine Welle nach oben geben wird. Und in wieder, also je nach Situation und so weiter, ganz unterschiedlicher Art und Weise, aber das auf jeden Fall vielleicht angedockt an das Prinzip Hoffnung.
Das finde ich so wertvoll. Das ist so eine wichtige, schöne Grundausrichtung, die auch so was ganz Friedvolles mit sich bringen kann. Da werden wir wieder bei dieser Selbstberuhigung, die es manchmal braucht. Und vielleicht da angedockt, weil der Mensch ist, wissen wir ja, immer mal wieder gern programmiert auf doch das Negative. Wie können wir uns selbst unterstützen mit der Energie der positiven Psychologie, das Positive mitzukultivieren, ganz im Sinne deines schönen Bildes auch, dieses Bild mit dem Glück und das habe ich selbst gemacht, ne, und das habe ich denn kultiviert in diesem Garten. Die Technik, die hast du bestimmt auch schon mal gehört, im Englischen 3 Good Things, 3 gute Dinge oder auch Dankbarkeitspraxis. Und was ich da gerne teile, weil ich tatsächlich gehadert habe ganz lange mit dieser mit diesem Tipp, jetzt jeden Tag was Nettes aufschreiben, weiß ich nicht, ist das nicht zu psycho, auch mit Blick auf mal wieder eine andere Schublade. Es hat jetzt seit einem halben Jahr ungefähr, sogar fast 3/4 Jahr, ist es mir gelungen. Und auch wenn es das Handy ist und wieder Technik, abends kriege ich immer eine Erinnerung von meinem Smartphone, das nennt sich dann die kleinen Dinge. Und da trage ich in eine kleine Notizdatei wirklich drei mindestens, das sind manchmal auch mehr, Aspekte des Tages ein, die ich mal im Kleinen, mal im Großen finde. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist so eine Riesenliste an wirklich schönen Dingen. Und es ist auch da die Regelmäßigkeit, jeden Tag abends mit das letzte vorm Einschlafen ist, dass ich die kleinen Dinge oder auch die guten Dinge mir nochmal vor Augen führe. Und nicht so tun möchte, als würde es das andere nicht geben, aber mich jeden Tag darauf ausrichte. Und das finde ich wirklich großartig. Ja.
Und auch jetzt wieder und in allen Zeiten wirklich das auch zu wählen, worauf man sich ausrichtet. Das gefällt mir auch sehr gut. Und es ist ja auch erwiesenermaßen, es gibt, glaube ich, auch eine Menge Studien dazu, dass das auch bis in die Schlafqualität hineinwirkt und aufs Träumen sich auswirkt. Also wir können auch da, haben wir einen gewissen Handlungsspielraum dadurch. Genau. Was auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist, der Resilienz ist vielleicht auch angedockt nochmal an die Akzeptanz, ist, dass wirklich ganz, ganz viel, haben wir jetzt nicht so ausführlich, das könnte fast nochmal unser neues Thema werden. Genau, wirklich als Tipp nochmal zu sagen, Gefühle, die da sind, die wollen gefühlt werden in erster Linie. Und auch da ist vielleicht eine Akzeptanz oder ein Annehmen sozusagen ganz, ganz essentiell, auch wieder für eine gute, ja, gute Stärke, gute Resilienz, dass wir ja in der Lage sind, auch das zu halten, auszuhalten, vielleicht auch manchmal ja gucken, wie in welchen Portionen wir da reingehen vielleicht auch, aber eben ohne auch bestimmte Gefühle zu verdrängen oder nicht haben zu wollen und immer irgendwie denen auszuweichen, weil die manifestieren sich dann im Körper und überall und machen da komische Dinge. Also aus Ayurveda-Sicht ist es einer der, neben Stress, einer der Hauptkrankheitsursachen, Stress und tiefe ungelöste Konflikte, innere sozusagen, wird das benannt, wirklich das Unterdrücken von Gefühlen. Unbedingt. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein großer, großer Punkt, wo auch wieder Yoga und Coaching so viel gute Sachen dazu zu sagen haben und dass sich da aber auf diesen Nenner, glaube ich, gut auch ausgeht.
Total. Und du hast recht, das ist ein großes Feld. Gedanken, Affekte, Emotionen, Gefühle, was ist denn das eigentlich Feld. Alle?
Wir kommen vielleicht nochmal dazu.
Im Coaching, wie auch in der Psychologie, gibt es genau zu diesem Tipp, den du gerade nochmal reingegeben hast, die Stopp-Technik kennst du vielleicht auch und Stopp steht dafür, also jeder Buchstabe steht für etwas, wie wir es ja manchmal kennen, was einfach im Alltag schnell helfen kann, wenn es mal emotional wird und wir vielleicht auch gerade nicht den Raum und das Setting für die große Emotionsdurcharbeit oder Regulation haben, heißt es trotzdem Stopp im Sinne von innehalten, heißt das S, Stopp. Das T von Stopp heißt Take a Breath, also Atmen üben wir im Yoga unbedingt, hilft uns natürlich auch im Alltag. Das O von Stopp steht für Observe, also beobachte auch hier. Wir wissen, im Yoga ist es ganz oft explizit dieses Wort, da müssen wir jetzt gar keine Brücke bauen. Aber eben auch im Alltag beobachte, was war gerade los, was ist passiert, was sind gerade deine Gedanken, denn die haben ja ganz viel zu tun mit den Emotionen. Das P von Stopp steht für Put in Perspective. Nimm nochmal verschiedene Perspektiven ein, zum Beispiel auch eine lösungsorientierte Perspektive, vielleicht auch eine dankbarkeitsorientierte Perspektive. Und in der Stopp-Technik gibt es noch ein zweites P am Ende, das steht dann für Proceed, also mache erst dann weiter, wenn du dir dieses Innehalten, das ist manchmal auch mit Mindfulness oder Achtsamkeit verknüpft, ne, wenn du dir das gegönnt hast. Und das kann manchmal auch Sekunden lang nur dauern, die Stopptechnik.
Ja, und macht einen Riesenunterschied. Wow, schön. Genau. Wir würden es, glaube ich, da gerne runden. Ich glaube, wir könnten jetzt noch 3 Stunden dazu uns locker unterhalten und hoffen, ja, dass es einfach einen ganz, ganz großen Mehrwert für dich gegeben hat, Inspirationen, vielleicht die ein oder andere Idee nochmal oder Bewusstheit. Und ich danke dir, Jana, auch wie verrückt für dieses wahnsinnig schöne Gespräch. Wird er mich freuen? Es bleibt kein Einmal.
Das machen wir total gerne. Ja, vielen, vielen Dank auch für das Vertrauen, für die Einladung und das für mich jedenfalls sehr kurzweilige Gespräch.
Ja, vielen Dank. Genau. Und wenn ihr Lust habt anzudocken, also Jana erreicht ihr tatsächlich am besten wahrscheinlich über mich, wenn ihr da nochmal Fragen habt und ansonsten natürlich wie gehabt über die Webseite www.maisha-jena.de, wenn ihr Lust habt, über Yoga und mehr Yoga mitten im Leben anzudocken, über ja, ein Präsenzstudio, Ausbildungen, auch Fortbildungen. Wir haben immer auch die Möglichkeit, mit uns zum Retreat zu kommen. Das ist eine gute Sache.
Kann ich auch sehr empfehlen.
Das kann Jana auch sagen. Und natürlich auch online mit einem großen Angebot, das ja dich stützt so in die eigene Praxis hinein mit auch sehr gezielten Anleitungen zu unterschiedlichen Themen, die du vielleicht auch stärken magst. Also auch das ist gar nicht so weit weg von unseren 7 Säulen, habe ich so festgestellt, unterwegs. Also genau, sehr gerne schau da und wenn es dir gefallen hat, auch gern kommentiere oder gib uns hier eine 5-Sterne-Bewertung. Das freut uns riesig oder mich in dem Fall. Und genau, oder auch was wundervoll ist auch, tatsächlich immer, wenn es so Themenwünsche gibt oder so, also das ist auch eine gute Idee, weil Jana und ich, wir haben eher das Problem vieler Themen, das haben wir letztens schon festgestellt. Also es gibt eine Menge Möglichkeiten, wenn dich irgendwas ganz besonders interessiert, auch dann nimm gerne Kontakt auf. Wir freuen uns und dann wünschen wir dir ganz schöne Zeit und bis bald.
Tschüss.
Om meets Alltag. Yoga jenseits der Klischees. Mit Tiefgründigkeit zu dem, was du brauchst. Von und mit Katharina Bock. Deine neue Yoga-Routine für die Ohren.